Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank zunächst einmal für die Gelegenheit, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich bin gerne nach Hessen gekommen, nicht zuletzt um meinen hochgeschätzten Kollegen Christoph Schmidt vom RWI wieder mal sehen zu können. Ich freue mich mit Ihnen 3-4 Stunden, wenn Sie Lust haben, auch ein Tick mehr, vielleicht 60 Minuten, mal ein paar Gedanken zu teilen, die sich nicht um Europa drehen, nicht um den Euro, nicht um Griechenland, nicht um Nord-Süd oder Rückkehr zu D-Mark-Szenarien, sondern eben um Themen, die gerade in dieser europäischen Diskussion etwas in den Hintergrund gerückt sind, die aber natürlich unverändert von hoher Wichtigkeit sind. Und deshalb will ich 4 Unterabschnitte machen. Ich will etwas zu einem strukturellen Wandel sagen, dann etwas zu einem demografischen Wandel, dann etwas zu den Herausforderungen, die sich daraus ergeben, um dann am Schluss etwas zu Lösungen Ihnen vorzutragen. Lassen Sie mich also beginnen mit den strukturellen Veränderungen, die auf uns zukommen. Und ich will die trennen einmal in mehr oder weniger sektorale, so vom Arbeitsmarkt getriebene Veränderungen und dann etwas zu den geografischen Veränderungen sagen. Wenn ich mir die Arbeitswelt angucke und mich frage, wohin wird sich das die nächsten 10, 20 Jahre weiterentwickeln, dann denke ich, ist relativ unstrittig, dass viele Veränderungen vergleichsweise viel, viel schneller sich abspielen, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Dass durch diese Veränderungen auch die Unsicherheit, wie sich die Lage weiterentwickeln wird, vergrößert. Und wenn sich Unsicherheit vergrößert und in dem Sinne der Wandel beschleunigt, dann ist ganz wichtig, wie schnell sich einzelne Menschen an diesen Wandel anpassen können. Und in dem Sinne ist meine erste These, wenn Sie so wollen, dass eben diese Anpassungsfähigkeit der Menschen in diesem gewandelten, beschleunigten Umfeld ganz zentral vom Thema Bildung abhängig sein wird. Oder nochmal anders ausgedrückt, wenn Sie alle im Stau stehen, dann spielt es keine Rolle, ob Sie einen Smart fahren oder ob Sie einen Porsche fahren. Im Stau sind wir alle gleich. Wenn sich sozusagen alles im Schritttempo oder im gleichmäßigen Tempo bewegt, dann spielt der Bildungsrucksack nicht so eine dramatische Rolle. Wenn sich der Stau auflöst, sozusagen die Unfallstelle passiert ist und Sie haben wieder freie Fahrt, dann spielt es natürlich eine Rolle, ob Sie im Smart sitzen oder ob Sie im Porsche sitzen. Dann spielt es eine Rolle, ob Sie wenig oder viel Bildung mit im Rucksack führen. Und von daher gesehen heißt eben diese erste These auch, dass die Ungleichheit in Zukunft noch stärker zunehmen wird, als das vielleicht die letzten Jahre der Fall gewesen ist. Als wir vergleichsweise mindestens bis zur Mitte des letzten Jahrzehnts in Deutschland im Stau gestanden haben, kaum vorangekommen sind, kaum Wachstum erfahren haben, hohe Beschäftigungslosigkeit dominierte, da war das vergleichsweise nicht so entscheidend. In Zukunft wird diese Bildung eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und von daher gesehen ist das eine der Konsequenzen aus dem strukturellen Wandel, dass wir eben auch die Bildungssysteme entsprechend flexibilisieren müssen, um diesen Herausforderungen gerecht werden zu können. Das ist der erste strukturelle Wandel, der die Arbeitswelt beeinflussen wird. Der zweite strukturelle Wandel hat etwas mit dem geografischen Umfeld zu tun, in dem wir uns bewegen. Und dieses geografische Umfeld hat sich dramatisch verändert und wird sich dramatisch verändern. Es hat sich die letzten Jahre insoweit verändert, indem das, was wir mit dem Stichwort Globalisierung bezeichnen, letztlich dazu geführt hat, dass eine ganze Menge anderer Länder in diese Weltwirtschaft integriert worden sind, und zwar Länder, die sich durch zwei Faktoren kennzeichnen. Erstens, im Gegensatz eben zu Deutschland und dem größten Teil Europas, sind das Länder mit enorm schnell und stark wachsenden Bevölkerungen, und zwar noch für eine ganze Weile enorm stark und schnell wachsenden Bevölkerungen. Und das führt dazu, dass außerhalb Deutschlands, außerhalb Europas die Zahl der Menschen noch dramatisch ansteigen wird. von vielleicht heute 7 Milliarden auf 9 Milliarden, vielleicht als mittleres Szenario. Und das wiederum heißt, dass eben dort noch eine ganze Menge von Menschen, die heute enorm arm sind, aufholen wollen. Und dass das zweite Charakteristikum, dass diese Menschen vergleichsweise arm sind und entsprechend aufholen wollen und entsprechend mit um Rohstoffe, Energie in den Wettbewerb mit uns treten werden. Das wiederum heißt, dass eben auch hier die Verteilungskämpfe noch einmal härter werden dürften. Und diese Länder wollen auch mitbestimmen, oder die Menschen dieser Länder wollen auch mitbestimmen, wie es in der Globalisierung hin und her gehen wird. Das heißt, auch der Glaube, dass wir sozusagen dominieren und bestimmen können, wie diese Globalisierung sich abspielt, wird sich als Illusion erweisen. Das sind die großen strukturellen Themen, die ich ansprechen wollte. Ich komme zum zweiten Teil, der etwas mit Demografie zu tun hat. Da ist ja schon vieles von Herrn Holthoff-Pförtner angesprochen worden. Die wesentlichen Punkte sind genannt worden. Die Ursachen des demografischen Wandels sind angesprochen worden. Es sind zwei Ursachen. Einmal, dass wir länger leben. Eine sehr, sehr erfreuliche Tatsache. Eigentlich ein Sachverhalt, über den uns unsere Vorfahren beneiden. Wir sind nicht mehr weit weg sozusagen von einem Art ewiges Leben. Auch wenn wir vielleicht das etwas relativieren sollten. Der entscheidende Punkt ist nicht, dass wir ewig leben werden. Die neuen Erkenntnisse der Medizin, der Naturwissenschaften sagen, dass es so etwas einen Zellzerfall gibt, der so bei 100 Jahren wohl einfach einsetzen wird und dann auch sehr rasch zu einem Ende des Lebens führt. Aber was der entscheidende Punkt ist, dass wir länger gesund leben werden. Und das ist eine dramatische Verbesserung gegenüber all unseren Vorfahren, dass wir bis 80, 90-jährig voll, fit, aktiv, gesund vor uns haben. Und das haben Sie auch schon angesprochen, Herr Dr. Holthoff-Pförtner, dass eben hier eine Sache ganz interessant ist, sich von den Statistiken her anzugucken, ohne sie langweilen zu wollen. Wenn wir uns mal in Erinnerung rufen, dass die Lebenserwartung bei Geburt 1960, also heute vor gut 50 Jahren, war diese Lebenserwartung bei Geburt für Männer 66 und für Frauen 72 Jahre. Und heute ist sie für Männer 76 und für Frauen 82 Jahre. Dann heißt das, gegenüber der Zeit von vor 50 Jahren, gegenüber der Zeit von 1960, ist heute die Lebenserwartung bei Geburt 10 Jahre, sowohl für Frauen wie Männer länger. Und wenn wir dann uns darüber unterhalten, Renteneintrittsalter für den Eckrentner von statt 65, 67, dann sehen wir von den zehn Jahren, die wir hier längere Lebenserwartung haben, müssen wir gerade 2 Jahre länger an die Arbeitszeit sozusagen per Gesetz abtreten und 8 Jahre steht uns frei, was wir hier mit der längeren Lebenserwartung tun, dann zeigt sich etwas, wie anachronistisch, wie rückwärtsgewandt, wie aus einer anderen, fernen, fremden Zeit eine Diskussion ist, ob wir länger arbeiten sollten oder nicht. Ich denke, das ist unstrittig, dass wenn wir schon das eigentlich historische Glück des länger Lebens haben, dass wir einen Teil davon auch länger arbeiten sollten. Das hat mit Umverteilung sicher auch zu tun, aber ich denke, es hat auch mit viel schlichteren Gründen, ich komme nachher nochmal darauf zurück, zu tun, nämlich, dass uns auch neuere mikroökonomische Untersuchungen auch der Verhaltenswissenschaften zeigen, eigentlich etwas, was Sie alle schon wussten, nämlich, dass es nicht für alle Menschen gleichermaßen nur eine Pflicht ist zu arbeiten oder ein Muss ist zu arbeiten, sondern dass Arbeit auch viel, viel mehr sein kann als eben nur eine lästige Sache und dass von daher gesehen auch viele, viele andere gute Gründe als nur Umverteilungsgründe oder nur die Gründe der Alterssicherung dafür sprechen, dass wir die Lebensarbeitszeit etwas verlängern. Also das ist der eine demografische Faktor. Der andere demografische Faktor ist, dass die Zahl der in Deutschland geborenen Kinder zurückgegangen ist. Konkret, wir messen das mit der sogenannten mit dem Fertilitätsindex oder mit der Geburtenziffer. Das ist die Frage, wie viele Kinder bringen 100 Frauen im Laufe ihres Lebens zur Welt. Und Sie können so Pi mal Daumen davon ausgehen, dass ein Index von 200 gerade heißt, dass grosso modo die Bevölkerung in ihrer Zahl erhalten bleibt. Wenn eine Mutter zwei Kinder zur Welt bringt, dann eins für sich, eins für den Mann, und dann ist sozusagen die Sache geritzt. Das ist im Prinzip die Zahl gewesen, die wir in Deutschland 1950 hatten. Da war das ziemlich genau 200 Kinder pro 100 Frauen. Dann ging das erstmal nach oben auf 250. Das war der Höhepunkt, so Anfang der 60er Jahre. Und seitdem geht es nur noch in eine Richtung, nämlich nach unten. Dann hat sich es etwas stabilisiert und heute ist es etwa bei 140 Kindern. Das heißt, wenn 100 Frauen, die eigentlich 200 Kinder zur Welt bringen müssten, nur 140 tatsächlich zur Welt bringen, dann fehlen da irgendwo 60 Kinder. Oder wenn Sie es jetzt umgedreht sehen wollen, dann heißt das nichts anderes, als dass innerhalb einer Generation die Zahl der Menschen ohne Wanderung in Deutschland um etwa 30% zurückgehen müsste. Das sind die Ursachen der demografischen Veränderungen. Also einmal längeres Leben und gleichzeitig weniger Kinder, die nachfolgen. Und dann können Sie sich leicht ausrechnen, wenn wir alle länger leben und älter werden, steigt die Zahl der Alten. Und wenn nicht junge nachgeboren werden, dann verkehrt das irgendwo das Verhältnis von Älteren zu Jüngeren. Und das führt dann eben dazu, dass wir eine alternde Bevölkerung auch haben. Das tönt jetzt alles etwas schrecklich und jetzt möchte ich einfach dagegen halten. Einfach mal, um es für Sie etwas interessant zu machen. Und ich will mal sagen, diese schrumpfende Bevölkerung, die erschreckt mich nicht, sondern die erfreut mich eigentlich. Eigentlich kann uns nichts Besseres passieren als eine schrumpfende Bevölkerung. Dann haben Sie keine Stauzeiten mehr, keine Parkplatzprobleme mehr, keine Ballungsprobleme mehr. Was anderes wird ganz interessant. Stellen Sie sich mal vor, wenn Sie Ihre ganze Liebe und Zuneigung, vielleicht kann das auch hinten rausgehen, aber im Prinzip theoretisch kann Sie Ihre ganze Liebe und Zuneigung als Mann und Frau, als Eltern, Ihrem Einzelkind jetzt zuwenden. Alle Ihre Ressourcen, die Sie haben, müssen Sie nicht mehr auf drei oder vier Kinder aufteilen, sondern auf ein Kind. Sie haben Schulklassen nicht mehr von 30, sondern nur noch von 15 Kindern. Nicht mehr Massenvorlesungen, so wie hier, Entschuldigung, also wenn ich bei den Erstsemestrigen mit 1000 Studierenden im Hörsaal stehe, dann können Sie sich jetzt etwa vorstellen, wie die mich erleben als Professor. Und wenn ich da nur noch 150 oder 200 habe, dann habe ich eine Chance, irgendwie in einen Dialog zu treten. Stellen Sie sich auch mal die Umweltprobleme vor, die sich reduzieren, wenn wir nicht irgendwie, haben Sie ja in der Zeitung lesen können, wie viele Millionen Tonnen von Lebensmitteln wir sozusagen vergeuden und verschwenden und benutzen müssen, wenn wir nur noch ein Drittel weniger Menschen sind, dann brauchen wir weniger Umwelt. Sozusagen der Wolf kehrt zurück in die ostdeutschen Gebiete. Also von daher gesehen, was spricht da eigentlich dagegen? Sie brauchen nicht mehr Infrastruktur in jede Ecke des Landes zu verlegen. Also eigentlich viele gute Gründe, wieso wir vielleicht auf Qualität und nicht auf Quantität setzen könnten. Und jedes Pro-Kopf-Aggregat, da wo Sie etwas auf Anzahl Köpfe teilen müssen, wird ja pro Kopf reichlicher. Sie haben von allem mehr pro Kopf, wenn Sie weniger sind. Dann ist der Nenner nämlich kleiner. Also die Frage ist, worüber reden wir eigentlich, wenn wir uns über schrumpfende Bevölkerungen unterhalten? Eigentlich makroökonomisch nur begrenzt ein Problem, wenn überhaupt. Mindestens ganz sicher so lange, wie andernorts auf der Welt noch Bevölkerungen wachsen, und das tun sie noch sehr lange, habe ich Ihnen ja gesagt. In China, in Indien, in Südostasien, in Lateinamerika haben wir noch wachsende Bevölkerungen, noch für sehr, sehr lange Zeit. So dass wir dann unser Kapital, wir sind ja dann alle reicher geworden, in diese Länder exportieren können und dann halt nicht mehr vom Arbeitseinkommen leben, sondern vom Kapitaleinkommen. Eine wunderbare Welt, kommt dem Paradies eigentlich recht nahe. Also hören Sie auf, bitte, zu jammern über diesen über diese schrumpfende Bevölkerung. Wer das tut, hat im Prinzip ein Bild im Kopf, tut mir leid, um sie etwas wach zu halten, das noch aus Zeiten, ich würde mal sagen, militärischer Bedrohungslagen stammt, wo irgendwo die Infanterieheere wichtig waren und mehr Köpfe, mehr Macht und mehr militärische Potenz bedeutet hat. Oder was irgendwie aus anderen Gründen mehr Macht, mehr Sitze, mehr Stimmen, mehr Prestige bedeutet hat, wenn sie statt 82 Millionen Menschen, was wir heute in Deutschland knapp noch sind, nur noch 70 Millionen wohl, 75 Millionen, irgendwo nach welchem Szenario im Jahre 2050 sein werden, dann sage ich Ihnen, diese 70 Millionen war genau die Zahl, die Sie 1950 hatten. Haben Sie sich 1950 irgendwie schlecht gefühlt, weil Sie nur 70 Millionen gewesen sind? Also ich glaube, da läuft vieles schief. Und wieso läuft vieles schief? Und da komme ich nachher nochmal zurück. Das hat Herr Dr. Holthoff-Pförtner ja angesprochen. Das hat mehr dann mit Umverteilungsfragen, es hat mehr mit der Frage zu tun, wie wir unsere sozialen Sicherungssysteme finanzieren. Ich möchte noch zwei andere Trends demografischer Art ansprechen, die meines Erachtens wichtiger sind als die Schrumpfung und in Teilen die Alterung der Gesellschaft. Das eine ist eine Feststellung, die wir weltweit sehen, aber eben auch in Deutschland und die gerade mit diesen demografischen Entwicklungen einhergehen wird, das ist die Urbanisierung. Es wird nicht so sein, dass in Deutschland dieser Alterungs- und Schrumpfungsprozess der Bevölkerung in der Fläche gleichermaßen überall sich identisch abspielen wird, sondern es wird zu dramatischen Stadt-Land-Unterschieden kommen, in dem Zentren wie das Ruhrgebiet, wie Hamburg, wie München, wie Köln, die werden wachsen in der Bevölkerung, die werden nicht schrumpfen. Was schrumpfen wird, ist das flache Land. Und wieso schrumpfen die, beziehungsweise wächst die Stadt? Weil jüngere Leute, die noch sich bewegen können, die werden vom Land, wo sie keine Zukunft sehen, in die Stadt gehen. So wie sie das in vielen Regionen der Welt immer schon getan haben. Wenn Sie südlich von Rom sich Italien angucken, dann findet das dort schon seit 50 Jahren statt, dass Sie haben es gelesen, mittlerweile ein ganzes Dorf kaufen können in Süditalien, weil da keine Menschen, sondern nur noch irgendwie eine Infrastruktur vorhanden ist. Und das werden wir auch in Deutschland erleben, beziehungsweise das erleben wir schon lange in Deutschland. Und das wiederum führt jetzt im Umkehrschluss dessen, was ich vorhin gesagt habe, wenn der Nenner kleiner wird, alles größer wird. Das heißt natürlich auch die Kosten pro Kopf in der Fläche, um meine Daseinsvorsorge anbieten zu können, wird größer werden. Und damit ist eben die Frage, wie gehen wir hier mit diesem Faktum um, dass die Städte wachsen und das flache Land darben wird. Und ich komme auf diesen Punkt nachher zurück. Und ein letzter demografischer Trend ist eng verbunden damit, das ist die Individualisierung. Sie hatten die Familie ja schon angesprochen. Diese klassische Familie, die existiert im Prinzip noch in den Lesebüchern sozusagen der Grundschule. In der Realität ist diese klassische Familie ein Auslaufmodell. Mit klassischer Familie meine ich Mann, meist Alleinverdiener, Frau, meist zu Hause, kocht für die beiden Kinder Mittagessen und das war's dann. Das ist nicht mehr die heutige Realität, weit gefehlt, indem eben hier eine Individualisierung stattfindet. Das heißt, beginnt vielleicht bei Einpersonenhaushalte. Das sind zum Teil eben die Frauen, die ihre Männer nochmal um 6 Jahre überleben. Das habe ich Ihnen ja geschildert, dass die Lebenserwartung der Frauen heute bei Geburt 82 und für Männer 76 ist. Das heißt, da leben Frauen noch 6 Jahre im Durchschnitt alleine, ohne Mann. Das ist eine Gruppe von Singles. Dann gibt es diejenigen, die aus einer Partnerschaft wieder alleinstehend geworden sind. Dann gibt es die größte Zahl der Haushalte in Deutschland sind 2-Personen-Haushalte. Das ist meist ein alleinerziehendes Elternteil, in der Regel Frau, mit einem Kind. Und sozusagen die Vier-Personen-Familie, die macht noch gerade 10% aller deutschen Haushalte aus. Tendenz sinkend. Und von daher gesehen ist, denke ich, das auch ein Trend der Individualisierung, den wir uns angucken müssen. Also ich habe Ihnen vier Trends jetzt neben den Strukturtrends genannt und auf die komme ich nämlich jetzt dann gleich zurück. Also einmal hat das etwas mit Bevölkerungsschrumpfung zu tun, etwas mit Alterung, etwas mit Urbanisierung und etwas mit Individualisierung. Und damit bin ich nämlich schon bei Teil 3 von 4. Also wir sind gut in der Zeit. Teil 3 soll jetzt das einfach im Prinzip mal etwas zusammenfassen und gucken, auf welche Herausforderungen laufen wir zu, bevor ich dann im Teil 4 versuche, Lösungen zu zeigen, um diese Herausforderungen zu meistern und eben in der Tat mehr Chancen als Probleme daraus zu generieren. Also welche Herausforderungen laufen in den nächsten Jahren auf uns zu? Und ich überspitze das etwas, um es klar zu machen, was sozusagen die Trends uns sagen. Das erste ist, es wird, wenn Sie so wollen, zu einem Zerfall traditioneller gesellschaftlicher Rahmenbedingungen kommen. Es wird zweitens zu einer Zunahme von Heterogenität führen, Unterschiedlichkeit. Noch einmal, das hat mit strukturellem Wandel zu tun, zwischen besser und schlechter Gebildeten beispielsweise. Es hat etwas mit Demografie zu tun, zum Beispiel mit Alt und Jung, mit Menschen mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund, gesund, krank. Das sind so Zunahme der Heterogenität, das ist die zweite Sache. Und das dritte ist eben von daher gesehen die Zunahme des Konfliktpotenzials. Sie hatten ja das schöne Stichwort des Generationenvertrags schon angesprochen. Und als Jurist weiß natürlich Herr Dr. Holthoff-Pförtner sehr genau, dass es zu jedem Vertrag braucht es im Prinzip zwei Parteien, sonst ist es kein Vertrag. Wann haben Sie Ihre Kinder gefragt, ob sie mit Ihnen einen Generationenvertrag zu schließen bereit sind? Also man hat einfach sozusagen einen impliziten Vertrag, das gibt es wohl unter Juristen auch, dass man einfach stillschweigende Zustimmung von den nicht gefragten kommenden Generationen unterstellt hat. Die Frage wird sein, werden die sich an diese implizite Abmachung halten? Oder werden die das tun, was die Schweizer jetzt mit ihren älteren Menschen tun? Deshalb lebe ich in Deutschland und nicht mehr in der Schweiz. Die Schweizer, und das passt ja wunderbar, die Anekdote ist für den Honorargeneralkonsul, stimmt das? Von Thailand gut gegriffen. Die Schweizer schicken jetzt ihre alten Leute nach Thailand. In Massen. Wieso? Weil es in Thailand billiger ist, bei den hohen Miet- und Wohnpreisen als in der Schweiz ältere Menschen zu versorgen. Das ist der Generationenvertrag, wenn Sie so wollen, der Zukunft. Die Frage, können künftige Generationen das überhaupt noch leisten, was wir von ihnen erwarten? Können die in diesem strukturell sich beschleunigenden Wandel, in dieser Herausforderung mit anderen Ländern im Wettbewerb oder mit Menschen anderen Ländern im Wettbewerb zu stehen, können die überhaupt diesen Erwartungen gerecht werden, neben ihrem eigenen Einkommen, neben dem Einkommen, das sie benötigen, um ihre Kinder, auch wenn es nur eins ist, qualitativ richtig auszubilden, zu erziehen, aufwachsen zu lassen, und dann sollen die noch für ihre Eltern auch noch aus dem laufenden Einkommen entsprechende Zahlungen vornehmen. Also das ist das Erste, worüber wir gleich sprechen müssen. Besteht dieser Generationenvertrag wirklich oder kommt es zu einem Generationenkonflikt? Das Zweite ist eben die Frage, wenn wir alle länger leben, können wir unserem deutschen Gesundheitssektor diese älter werdende Gesellschaft überhaupt zumuten? Geht das? Was wird da passieren? Ist dieses ewige Leben finanzierbar? Und wenn ich jetzt mit diesem Begriff des ewigen Lebens spiele, dann ist das ernster gemeint, als es vielleicht so flapsig daherkommt. Sie können heute praktisch mit Apparatemedizin und Technologie in der Tat Leben fast beliebig verlängern. Fragen Sie mich nicht, was das für eine Qualität des Lebens dann ist. Aber Sie erinnern sich sicher, als der vorletzte Papst nicht sterben durfte, weil sie keine Nachfolgelösung in Sicht hatten, dann wurde der Papst halt künstlich noch ein paar Wochen am Leben gehalten. Und das ist heute im Prinzip problemlos möglich, dass Sie lebensverlängernde Maßnahmen bis zu irgendeiner Stunde X verlängern. Die Frage ist das finanzierbar? Das wird die zweite große Frage sein. Die dritte Frage, was ist mit den gleichwertigen Lebensverhältnissen in dieser Welt, in der ich Sie geschildert habe, wo auf dem Land die Menschen nicht mehr geboren werden und diejenigen, die noch dort zur Welt kommen, in die Stadt drängen? Und das vierte ist die Frage, wenn eben doch halt die Bevölkerung schrumpft, kommt es dann zu einem Fachkräftemangel? Und ist dort vielleicht das Problem zu suchen? Und das soll mich jetzt die letzten Minuten im letzten Teil 4 beschäftigen, jeder dieser vier Punkte. Und ich beginne mal mit dem ersten Punkt, der also die Frage stellt im weitesten Sinne, wie können wir aus dem impliziten, mit ihren Kindern eigentlich nie richtig geschlossenen Generationenvertrag eine Lösung generieren, die wirklich dann auch von ihren Kindern akzeptiert wird. Und Sie hatten das ja schon angesprochen, dass ich mit Kollegen zusammen mich seit Jahren stark mache für ein Konzept, was ich bedingungsloses Grundeinkommen nenne, weil ich denke, dass dieses bedingungslose Grundeinkommen, dieses Bürgergeld, wie es auch genannt wird, oder wie es viel profaner und viel nüchterner von Milton Friedman, einem der ganz großen, Sie würden wohl sagen, Neoliberalen, man könnte ihn auch nur einen Liberalen nennen, aber darüber wollen wir jetzt ja nicht streiten. Also wie es von Milton Friedman damals bezeichnet wurde, eine negative Einkommenssteuer. Die Idee ist ganz, ganz simpel, nämlich, dass Sie alles, was sozusagen mit im weitesten Sinne Sozialstaat und damit Umverteilung zu tun hat, in ein einziges Instrument zusammenfassen. Das nennen wir in der Sprache der Finanzwissenschaften einen Universaltransfer. Eine einzige Zahl. Alles, was Sie vom Staat kriegen, rechnen Sie sozusagen gegen alles, was Sie an Steuern zahlen, auf und dann kommt ein Nettobetrag zustande. Und das ist in dem Sinne die negative Einkommenssteuer, dass Menschen, die unterhalb eines bestimmten Einkommens ihr Leben bestreiten müssen, die kriegen was vom Staat. Und Menschen, die mehr als dieses Minimaleinkommen, dieses Existenzminimum an Einkommen generieren, die zahlen Steuern. Im Prinzip war es das schon. Alles andere macht es jetzt interessant. Aber rein von der Logik des Arguments ist das nichts anderes als eine Steuerreform. Bei der Sie am Schluss transparent machen, sind Sie ein Zahler oder ein Empfänger. Und wenn Sie ein Empfänger sind, dann kriegen Sie logischerweise was. Und wenn Sie ein Zahler sind, dann zahlen Sie Steuern. That's it. So, der Trick ist, genauso wie das bei allen anderen Steuern, die Sie bezahlen, auch in einem gewissen Sinne bedingungslos ist, soll dieses Konzept bedingungslos gestellt sein. Und deshalb heißt es ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich frage Sie auch nicht, wenn Sie Brot kaufen und die Mehrwertsteuer bezahlen, ob Sie jetzt in Lebenspartnerschaft mit irgendjemandem stehen oder nicht. Das ist bedingungslos. Mehrwertsteuer zahlen Sie, ob Sie jetzt verheiratet oder ledig oder Kinder oder nicht Kinder, ob Sie 30 oder 70-jährig sind. Wenn es bedingungslos ist, heißt es, es ist auch ohne Gegenleistung. Das macht es für mich als kalvinistischen Protestant etwas schwierig, gebe ich zu. Weil nach kalvinistischer Logik ja nur ein guter Mensch ist, wer sich durch Arbeit der Gesellschaft nützlich erweist. Und deshalb ist es ein urliberales Konzept. Das ist jetzt die liberale Seite in meiner Brust, die eigentlich sagt, der Staat soll eigentlich den Menschen keine Vorschriften machen, wie er zu leben hat. Ob ich jetzt verheiratet mit jemandem zusammenlebe, ob ich jetzt mit Mann oder Frau zusammenlebe oder ob ich gleich mit drei Leuten zusammenlebe, ob ich eine Patchwork-Gesellschaft bilde. Was heißt schon Bedarfsgesellschaft? Wie überprüfe ich das? Wann beginnt die Bedarfsgemeinschaft und wann hört sie auf? Muss das Bett noch warm sein, wenn der Beamte klingelt, um sich das anzugucken? Oder darf es schon abgekühlt sein? Also um genau diese Probleme, die einem Liberalen sozusagen den Magen umdrehen, dass der Staat von mir ein bestimmtes Verhalten erzwingt, damit ich vom Staat irgendwelche Leistungen erhalte. Um das zu vermeiden, muss es eben ohne Gegenleistung erbracht werden. Und der letzte Punkt ist, nach dem, was ich in der Vorbereitung bei der Analyse des Wandels, der uns erwartet hat, vorgetragen habe, das muss ein individuelles Modell sein. Es muss sich an einzelne Personen richten, unabhängig vom Alter, vom Geschlecht, von irgendwelchen anderen persönlichen Charakteristika. Also es ist ein Steuersystem, bei dem Sie von der Wiege bis zur Bahre, vom Säugling bis zum Greis, eine Summe X vom Staat erhalten, ohne dass Sie irgendwas dafür tun müssen. Und jetzt werden Sie sofort sagen, das sehe ich Ihnen schon an, ist natürlich, geht das denn? Wie kann es sein, dass ein Professor das auch kriegt, der ja sowieso genug Geld hat? Ist ja auch völlig richtig. Das Thema ist ja, ich kriege vom Staat dieses Geld, zahle aber ja trotzdem meine Steuern, so dass ich netto, da können Sie beruhigt sein, immer noch ein Zahlender sein werde. Das wird ja in dem Sinne eben am Ende des Tages abgerechnet, was ist die Nettoleistung? Ich kriege vom Staat was, ich zahle dem Staat was. Der Hartz-IV-Empfänger, beziehungsweise das gibt's ja dann nicht mehr, sondern derjenige, der halt nicht Professor ist und nichts verdient, der kriegt dann nur diese Leistung vom Staat. Und jetzt werden Sie sagen, Couch Potatoes Esser. Die schlümmeln sich dann vor dem Fernseher und leben nur noch von diesem Grundeinkommen. Kann ich nicht ausschließen. Gibt's aber heute auch schon. In dem Sinne wird nicht plötzlich nur wegen einer Steuerreform in Deutschland das Paradies in dem Sinne ausbrechen, dass wir alles nur noch sozusagen wohl sich verhaltende Menschen sein werden. Es wird sicher so sein, dass die Höhe des Grundeinkommens entscheidend ist, wie attraktiv ist es, nicht zu arbeiten, beziehungsweise wie hoch ist der Anreiz, arbeiten zu müssen. Und da sage ich Ihnen als Ökonom, das ist eine politische Entscheidung. Was wir tun als Ökonomen ist im Prinzip Ihnen zeigen, was passiert, wenn Sie 600 Euro geben, dann müssen Sie Größenordnung einen Steuersatz von 50% auf jeden Euro, den Sie verdienen, an der Quelle erheben. Und wenn Sie auf 800 hochgehen oder auf 1000, steigt entsprechend der Steuersatz. Und wenn der Steuersatz hoch ist, dann wird im Prinzip die Arbeitsleistung wohl nicht so attraktiv sein, dann haben Sie vielleicht negative Anreize auf das Arbeitsangebot und wenn Sie dann das Grundeinkommen tief machen, vielleicht nur 400, dann können Sie den tiefen Steuersatz ansetzen und dann ist es attraktiver zu arbeiten, weil Sie dann von jedem Euro, den Sie verdienen, 60% oder mehr netto für Ihr Einkommen zur Verfügung haben. Also das ist das Erste, was ich Ihnen antworten möchte. Ich breche das hier ab, dieses Erste, einfach aus Zeitgründen. Aber die erste Antwort lautet also, um einen Generationenkonflikt zu vermeiden, müssen wir schleunigst im Prinzip nicht Systemkosmetik im alten System machen, das wird nicht reichen, sondern wir müssen das System individualisieren, diesen neuen Gegebenheiten anpassen und eben in Richtung eines Grundeinkommens gehen. Die zweite Herausforderung hat gelautet, können wir das ewige Leben finanzieren? Das ist eine spannende Frage. Das Erste, was ich sagen will, ist, wir könnten heute schon die Effizienz dieses Systems gigantisch erhöhen. Und ich spreche jetzt nicht, das wäre auch ein Thema für sich, von der Frage gesetzliche versus private Krankenversicherungs- oder Kassenmodellen. Das ist vergleichsweise langweilig zu dem Punkt, den ich Ihnen vortragen möchte. Nämlich erstens, das hatte das mit dieser Daseinsvorsorge in der Fläche zu tun. X-mal durchgespielt. Können Sie bei jeder kommunalen Versammlung, in der Kommunalpolitik ist das wie auf Knopfdruck eine Reaktion der Menschen, wenn sie sagen, wir reduzieren das lokale Krankenhaus auf sozusagen eine erste Notanlaufstelle und von da weg schicken wir sie, wenn sie einen Unfall oder Unfall haben oder krank sind, schicken wir sie in die Zentren nach Essen oder Dortmund oder wo immer hin. Geht nicht. Das geht nicht mal, wenn Sie dem lokalen Kommune das Feuerwehrdepot, die Feuerwehrstation schließen. Dann sagen die, was machen wir, wenn es brennt? Es ist für einen Ökonomen ein leichtes, eine Fingerübung, Ihnen zu zeigen, dass wenn Sie medizinische Leistungen konzentrieren auf Zentren, dass dadurch die medizinische Versorgung nicht schlechter, sondern besser wird, auch für die Menschen auf dem Dorf. Und jetzt entschuldige ich mich bei allen, die medizinisch unterwegs sind, bei allen Ärztinnen und Ärzten und so weiter und so fort in diesem Raum. Ich entschuldige mich für das, was ich jetzt sage, um es auf den Punkt zu bringen. Ich weiß, dass Sie exzellente Arbeit machen, ohne Ironie. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie leben irgendwo im flachen Land und dann sind Sie im Krankenhaus. Und dann kommt irgendjemand mit einem ganz speziellen Unfall zu Ihnen. Wie oft haben Sie auf dem flachen Land die Chance, einen solchen Patienten pro Jahr zu behandeln? Woher wollen Sie das Fachwissen nehmen, um in der Sekunde X richtig zu reagieren? Mit anderen Worten, die Konzentration auf Zentren würde ermöglichen, dass Spezialisten nicht nur einen, sondern hunderte identischer Fälle behandeln können. Und entsprechend qualifizierter, spezialisierter, besser sind. Punkt 1. Punkt 2. Wenn Sie das tun, nehmen Sie so einen Computerresonanztomographen. Eine Ausgabe, die jedes kommunale Krankenhaus sich schlicht und ergreifend nicht leisten kann, um ihre 3 Gehirndurchleuchtungen pro Zeiteinheit durchzuführen. Dann haben Sie Durchschnittskosten für jede Röntgenaufnahme, die einfach ins Astronomische gehen. Wenn Sie denselben Computerresonanztomographen ins Zentrum stellen und 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche rund um die Uhr nichts anderes tun, als im Prinzip Menschen zu röntgen, haben Sie Durchschnittskosten, die ein Bruchteil dessen sind, was Sie auf dem Land haben. Das ist die Grundphilosophie, die medizinischen Leistungen in Zentren zusammenzuziehen. Ist besser und billiger. Eine Win-Win-Situation. Das ist die einfache Übung noch gewesen. Jetzt wird es schwieriger. Was ich Ihnen auch nicht abnehmen kann, ist die zweite Frage, wo setzen wir in dieser Welt viele Alte, wenige Junge, individualisiert, jeder denkt nur an sich. Und jetzt sind Sie als Mensch da und vielleicht älter und haben irgendwie ein Herzproblem. Und jetzt kommt die Frage, Herzschrittmacher ja oder nein, Bypass ja oder nein und wie viele Bypässe und wie lange diese Missfelder, kommt ja aus dieser Ecke hier, wie viele künstliche Hüftgelenke. Der hat das nur zu fragen gewagt. Ich mache das in jeder Vorlesung, auch so, nicht ganz so viele Leute wie hier, junge Menschen. Und ich frage sie dann, wie wollt ihr das entscheiden? Muss das der Arzt entscheiden, wie viel er Geld ausgeben darf? Und dann ist es eine reine Willkür. Der eine Arzt setzt es noch, der andere sagt, mein Budget ist irgendwie, lässt das nicht mehr zu. Wer soll das entscheiden? Sie drücken sich, wir drücken uns alle um diese Frage, wie gehen wir in einer alten Gesellschaft damit um, dass wir nicht alles, was technologisch möglich sein wird, auch tatsächlich werden finanzieren können. Noch einmal, technologisch können Sie heute ewig leben. Mehr oder weniger, bis 100. Die Frage ist, wann stellen Sie diese lebensverlängernden Maßnahmen ein? Bis zu welchem Grad geht das hin? Wie weit soll diese Mehrklassenmedizin gehen, die wir im Übrigen schon längst haben, uns aber das noch nicht richtig eingestehen wollen Und wenn wir sie nicht längst haben, dann denken Sie nochmal an mein Thailand-Beispiel. Einige in der Schweiz werden, wenn sie alt sind, nach Thailand geschickt. Viele von Ihnen gehen, wenn sie jünger sind, nach Thailand, um sich medizinisch behandeln zu lassen, weil sie dort für weniger Geld eine bessere medizinische Behandlung kriegen, als sie sie hier kriegen würden. Ist auch eine Mehrklassenmedizin oder eine Mehrklassengesellschaft. Das ist die zweite Thematik gewesen. Dritte Thematik, schon damit angesprochen, kann ich kurz halten. Die gleichwertigen Lebensverhältnisse, sind die noch möglich? Meine Antwort lautet schlicht und ergreifend nein. Das Grundgesetz ist hier relativ klar. Es sagt, es muss in dem Sinne der Bund dafür sorgen, dass es zu einer Gleichwertigkeit oder Gleichartigkeit der Leistungs-, der Lebensqualität, der Lebensverhältnisse kommt. Ich könnte jetzt mit einem Juristen mit Freude darüber diskutieren, dass bei der Wiedervereinigung dieser Paragraph ja leicht angepasst worden ist, in vielleicht auch kluger Voraussicht angepasst worden ist, aber faktisch ist es eine grundgesetzliche Garantie, dass eben diese Gleichheit der oder Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in der Fläche gesichert sein soll. Okay, das glaube ich, wird man nicht so leicht aufgeben können, aber man kann natürlich mit ökonomischen Anreizen im Prinzip die Realität etwas sozusagen anpassen an diesen Wandel, den ich Ihnen beschrieben habe. Und heute macht man das Gegenteil. Und das kann man wenigstens stoppen, indem man im Prinzip heute mit wahnsinnig viel Aufwand versucht, in die Fläche Arbeit zu bringen. Und das ist ein Nonsens. Sie können diese Struktur, wieso es ein Nonsens ist, können Sie in vielen Regionen dieser Welt sich angucken. Nochmal, das beste Beispiel ist Süditalien. Was hat man mit Milliarden, übrigens auch deutschem Steuergeld, versucht, Industrie südlich von Rom anzusiedeln? Geht nicht. Was hat es gekostet, im Prinzip nach Ostdeutschland eine Industrie zu bringen? Das weiß der Sachverständigenrat hervorragend. Wie teuer das gewesen ist, im Prinzip dort blühende Landschaften zu erzeugen, wo wohl Herr Kohl mit den blühenden Landschaften das nicht als Metapher, sondern wörtlich gemeint hat, dass eben die Natur zurückkehren sollte nach Ostdeutschland. Und ich glaube, das ist Fakt. Mit anderen Worten, die Arbeit zu den Menschen zu bringen, kann keine Lösung sein. Wir sollten nicht im Prinzip, so wie das heute geschieht, Immobilität subventionieren, sondern wir sollten Mobilität fördern. Und wenigstens alles dran setzen, dass dort, wo Menschen wandern wollen, sie nicht noch künstliche Hemmnisse auf sich nehmen müssen. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Das war der Punkt, ob die schrumpfende Bevölkerung deshalb ein Problem sein wird, weil es zu einem steigenden Fachkräftemangel kommt. Und Sie können heutzutage keine Veranstaltung mehr bestreiten, ohne dass nicht dieses Gejammer vom Fachkräftemangel zu hören ist. Und ich sage Ihnen, dieser Fachkräftemangel ist nur deshalb, sozusagen wird als Mangel empfunden, weil auf die Veränderungen, die ich in aller Kürze beschrieben habe, wir nicht mehr mit den Antworten von gestern reagieren können. Man muss sich bewegen und das empfinden viele als negativ. Aber Fakt ist, dass wenn Sie im Prinzip die in Deutschland heute schon verfügbaren ungenutzten Potenziale heben, dann verschwindet dieser Fachkräftemangel über Nacht. Was sind die ungenutzten Potenziale? Und ich mache das ganz kurz. Wenn immer mit derselben Qualifikation, immer dieselben Fähigkeiten, Sie sozusagen Zwillingspaare machen, einmal eine Frau und einmal ein Mann, absolut identische Personen bezogen auf ihre Qualifikation. Wenn die Frauen in Deutschland dieselbe Erwerbsbeteiligung hätten wie die Männer, dann lösen Sie das Problem schon sehr weitgehend. Es kommen noch drei weitere Beispiele. Wenn Sie zweitens, wenn Sie zweitens die über 55-Jährigen bei selber Qualifikation dieselbe Erwerbsbeteiligung in Deutschland hätten wie in der Schweiz, würden Sie das Problem nochmal ein großes Stück ändern. Nachdem Sie mich jetzt als Schweizer eine Stunde angehört haben, können Sie davon ausgehen, dass Schweizer und Deutsche mehr gemein haben als Trennendes. In dem Sinne, da ist nicht so ein großer Unterschied zwischen Deutsch und Schweiz, dass Sie sagen können, irgendwie stimmt das aus ganz anderen Gründen nicht. Wenn Sie drittens, und jetzt kommt mein Lieblingspunkt, und der wurde ja schon angesprochen, wenn Sie drittens, und das hat ja das DIW, nicht das RWI, aber das DIW in einer sehr schönen Blindstudie perfekt nachgewiesen, die haben im Prinzip zweimal denselben Lebenslauf, völlig identische Buchstaben, alles genau gleich, alle Daten identisch genommen und haben einmal hier oben geschrieben Peter Keller und hier Piotr Nowak und haben die ausgeschickt und geguckt auf Arbeitsangebote, auf Ausschreibungen. Wie oft konnte sich der Peter Keller und wie oft konnte sich der Piotr Nowak vorstellen? Und es ist eine signifikante Diskriminierung des Piotr Nowak feststellbar gewesen. Mit anderen Worten, wenn die Menschen mit Migrationshintergrund, die heute schon in Deutschland leben, also alle diese Piotr Nowaks, wenn die dieselbe Erwerbsbeteiligung hätten wie die Peter Kellers, dann löst sich dieses Fachkräfteproblem auf. Und jetzt kommt noch mein letztes Beispiel, was richtig ist, und zwar im normativen wie im positiven Sinne richtig ist. Was viele in Deutschland glauben, ist, dass sie ihre Beschäftigten mit einem Personalmanagement, mit einem Prozess der Anwerbung, der Entlöhnung, der Karriereplanung, der Laufbahnentwicklung, dass sie ihre Belegschaften mit den Spielregeln des letzten Jahrhunderts kriegen. Und das ist natürlich vorbei. In dem Sinne würden wir als Ökonomen sagen, wenn etwas knapp ist, wenn wir von Mangel sprechen, was ist, lernen wir im ersten Semester, wenn etwas knapp ist und Mangel? Dann muss es teurer werden. Und in einer Welt, in der die Menschen knapper werden, werden Menschen teurer. Also von daher gesehen, glaube ich, ist Fachkräftemangel ein Beleg erstens einer falschen Personalpolitik, zweitens eines fehlenden Verständnisses dessen, was eben sektoraler und demografischer Wandel uns bringen wird. Und damit logischerweise folgt aus diesem Punkt, dass wenn wir über Fachkräftemangel, schrumpfende Bevölkerungen lamentieren, dass wir dort eben ein Personalmanagement errichten sollten, offen, Mitarbeiterförderung. Der Lohn ist nicht das Einzige, gibt gute Untersuchungen, kann ich Ihnen jetzt aus Zeitgründen nicht vortragen, dass es gerade andersrum ist, als dass Sie glauben. Der Lohn ist nicht das einzig Glücklichmachende für den größten Teil der Belegschaft, sondern es hat etwas mit Anerkennung, wichtig und ernst genommen zu werden, zu tun, Entwicklungsmöglichkeiten zu haben, weitergebildet werden zu können und. Also das ist im Prinzip die Botschaft drüber. Und schließlich will ich enden damit, dass ich sage, ich habe Ihnen viel von Wandel erzählt. Wandel macht den meisten Menschen immer etwas Sorge. Diese Veränderungen, die werden kommen, so oder so, mehr oder weniger präzise, wie ich sie beschrieben habe. Sich an diesen Wandel anzupassen, ist sicher manchmal teuer, schwierig, aber ich garantiere Ihnen, sich nicht an den Wandel anzupassen, wird schwieriger und teurer werden. Danke, dass Sie mir so lange zugehört haben.